Hallo Kinder, willkommen im Bibelwald.
Bibelwald? Was soll denn das sein?
Vielleicht ein Wald, in dem lauter Bäume stehen, die es auch in der Bibel schon gab? Ölbäume zum Beispiel oder Zypressen?
Ja, das könnte sein.
Aber ich meine noch etwas anderes. Für mich ist die ganze Bibel wie ein einziger Wald. Ein Wald mit Moosen, Farnen und Unterholz, ein Wald mit Igeln und Dachsen, ein Wald mit raschelndem Laub und riesenhohen Tannen, so dunkel, dass sie fast schon schwarz sind. Ein Wald voller Geheimnisse. In diesem Wald bin ich sehr gerne und finde alles Mögliche. Vor allem Menschen finde ich, die viel, viel Spannendes erlebt haben. Und wenn ich ganz großes Glück habe, dann finde ich auch Gott. Mögt ihr mit mir kommen in den Bibelwald? Ich lade euch ein. Aber seid leise und hört genau zu. Manchmal findet man das Große im Kleinen.
Hallo Kinder, freut mich, dass ihr zuhört. Sagt mal, ihr wisst ja bestimmt, dass Jesus nicht einfach so gestorben ist, also nicht, weil er schon ganz schrecklich alt war oder eine schlimme Krankheit hatte. Nein, er war ganz gesund. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Jesus mal Grippe gehabt hatte oder Bauchschmerzen oder so etwas. Naja, er war ja auch viel draußen, ist dauernd so rumgewandert mit seinen Freunden. Aber trotzdem ist er gestorben, als er noch gar nicht so alt war. Höchstens so 33 oder 34 oder 35 Jahre alt war er, genau weiß man das nicht. Und ihr wisst ja auch, wie er gestorben ist. Man hat ihn nämlich an ein Kreuz aufgehängt, also Soldaten haben das gemacht. Sie haben es gemacht, weil jemand anderes ihnen den Befehl dazu gegeben hatte. Als ob Jesus ein Verbrecher wäre, so hat man ihn an dieses Kreuz gehängt. Aber vorher musste man ihn ja gefangen nehmen. So ist das bei uns ja auch, also bei richtigen Verbrechern. Man sucht sie und dann werden sie gefangen genommen, von der Polizei zum Beispiel, und dann kommen sie vor ein Gericht. Verbrecher zu suchen, das ist gar nicht so leicht. Sie könnten sich ja überall verstecken. Die Menschen, die Jesus an dieses Kreuz hängen wollten, mussten ihn auch suchen. Und eigentlich hatten sie gar keine Ahnung, wo sie ihn suchen sollten. Ihn zu finden war ganz schön schwierig, denn in der Zeit, als das passierte, war gerade ziemlich viel los in Jerusalem. Jede Menge Leute waren da. Trotzdem haben sie Jesus gefunden. Sie haben ihn deswegen gefunden, weil jemand ihnen verraten hat, wo Jesus ist. Das ist ganz schön gemein, Jesus so einfach zu verraten. Das Schlimme ist, dass der, der Jesus verraten hat, eigentlich ein Freund von Jesus war. Ja, wirklich ein richtiger Freund, einer, dem Jesus vertraut hat, bei dem er dachte, dass er wirklich ein guter Freund wäre. Das war er auch. Zuerst. Aber dann packte ihn irgendetwas und auf einmal mochte er Jesus nicht mehr so wie vorher. Und dann verriet er ihn. Dieser Freund, der Jesus verraten hat, der hieß Judas. Judas Iskariot, genauer gesagt. Und jetzt kommt noch etwas Schlimmes. Nachdem das Ganze passiert ist, haben Menschen nämlich etwas durcheinandergebracht. Ziemlich doll durcheinandergebracht. Das konnten sie, denn der Name von diesem Judas, der hörte sich ziemlich genau so an wie der Name von allen anderen Menschen, die damals in Israel lebten, auch. Alle diese Menschen, die nannte man nämlich die Juden. So wie sich bei uns in Deutschland viele Menschen Christen nennen, so hießen die Menschen in Israel eben Juden, ganz einfach. Aber eben doch nicht so einfach. Denn jetzt gab es einige Leute, die sagten, guckt mal, Judas und Jude, das klingt doch so ähnlich. Stimmt ja auch so einigermaßen. Aber was jetzt noch kommt, stimmt gar nicht mehr. Diese Leute behaupteten nämlich, schaut mal, der Judas, der hat doch Jesus verraten und der war doch Jude. Also sind bestimmt alle Juden Verräter und wir müssen sie hassen und vielleicht sogar verfolgen und einsperren. Das war nicht nur dumm von diesen Leuten, sondern auch ziemlich gemein. Die Juden wurden einfach abgestempelt als miese Verräter. Als ob, also ich mache jetzt mal ein etwas lustiges Beispiel, als ob euch mal irgendjemand geärgert hat und dieser irgendjemand, der hatte gerade zufällig blaue Socken an. Und ihr geht jetzt her und erzählt überall rum, alle Leute mit blauen Socken sind blöd. Völliger Quatsch, das würdet ihr nie machen. Aber genau so oder so ähnlich war es mit Judas und den Juden. Den Stempel, den haben sie nicht mehr weggekriegt. Und das ist einfach nur richtig gemein. So, und weil das so gemein ist, dachte ich, ich erzähle mal eine Geschichte, in der jemand gerade nicht verraten wird, obwohl es sehr leicht gewesen wäre, ihn zu verraten. Dieser jemand, der nicht verraten wird und der deswegen auch mit dem Leben davonkommt, das ist David. Und der, der ihn nicht verrät, obwohl es sehr leicht gewesen wäre, ihn zu verraten, das ist Davids Frau. Die heißt Michal. Nicht Michael, das wäre ja ein Männername, sondern Michal. Wieso, denkt ihr? Wenn Michal Davids Frau ist, dann ist es doch klar, dass sie ihn nicht verrät. Aber ganz so einfach ist es nicht, wie ihr gleich sehen werdet. Michal war nämlich nicht nur die Frau von David, sie war auch die Tochter von Saul. Und Saul war nicht nur Michals Vater, sondern zugleich auch König. König von Israel nämlich. Und Saul mochte David nicht, obwohl er doch seine Tochter geheiratet hatte. Also, das nennt man Schwiegersohn. David war sozusagen Sauls Schwiegersohn. Also waren sie fast miteinander verwandt. Aber trotzdem mochte Saul David nicht. Er war nämlich eifersüchtig auf ihn. Warum? Naja, Saul war damals schon ziemlich alt und konnte nicht mehr so gut kämpfen. Das ärgerte ihn. Es ärgerte ihn sogar sehr und machte ihn mal traurig und mal wütend. Es ärgerte ihn, dass er sein Land nicht mehr alleine verteidigen konnte, sondern dass er dafür die Hilfe eines anderen brauchte. Er brauchte, genau, ihr habt's erraten, er brauchte Davids Hilfe. David war jung und hübsch und klug war er auch und geschickt. Die Leute mochten ihn. Die Soldaten sagten, David, mit dir wollen wir gerne kämpfen. Und so gewann David mit seinen Soldaten viele Kriege. Der König, also Saul, hätte ihm dafür ja eigentlich dankbar sein können. War er aber nicht. Sondern im Gegenteil, er war eben wütend auf ihn und eifersüchtig. Saul fand es schrecklich, dass er auf David sozusagen angewiesen war. Und als er jetzt erfuhr, dass seine Tochter Michal David sehr gern hatte, da machte ihn das richtig fertig. »Stimmt das?«, fragte er Michal. »Findest du diesen David nett? Willst du ihn etwa heiraten?« »Das würde ich schon gerne«, antwortete Michal, »sogar sehr gern. Und ich glaube, David fände es auch schön.« »Auf keinen Fall«, wollte Saul schon losplatzen, »auf keinen Fall soll David dich zur Frau kriegen.« Aber da plötzlich kam ihm ein Gedanke. Ein, ehrlich gesagt, ziemlich fieser Gedanke. Saul tat jetzt auf einmal ganz scheinheilig. »Schön«, sagte er zu Michal, »schön, ich freue mich, dass du dich mit David so gut verstehst, und wenn du willst, kann er gerne dein Mann werden. Aber wenn, dann machen wir das richtig, so wie es sich bei Königen gehört.« Und er ging wieder zurück in seinen Palast und beriet sich mit seinen Beratern. Und weil er sich selber zu fein dazu war und weil er David so richtig zeigen wollte, dass er hier der Mächtigere von ihnen beiden war, darum ging er nicht selber zu David, wie er zu seiner Tochter gegangen war, sondern schickte ein paar von seinen obersten Dienern zu ihm. »David«, sagten die, »unser König Saul mag dich sehr gern«, was ja gar nicht stimmte. »Und die Soldaten und ihre Generäle, die lieben dich sowieso, weil du so gut kämpfen kannst. Also darfst du der Schwiegersohn vom König werden.« »Oh«, sagte David bescheiden, »das ist aber eine große Ehre, viel zu groß eigentlich für so einen armen Mann wie mich.« Komisch, dass er nicht gleich sagte, »au ja, klasse, vielen Dank, das mache ich gerne, ich liebe Michal nämlich sehr.« Aber ich glaube, David kannte Saul inzwischen schon ganz gut und wollte erst mal sozusagen testen, ob Saul es auch ernst meinte. Die Diener kehrten wieder um und erzählten Saul, was David gesagt hatte. »Aha«, dachte Saul, »David will also wirklich.« Und jetzt sagte er seinen obersten Dienern, was er sich ausgedacht hatte. »Geht nochmal zu David«, sagte er. Also die armen obersten Diener, die mussten wirklich ganz schön viel laufen an diesem Tag. »Geht nochmal zu David und sagt ihm, also gut, du darfst Michal heiraten, aber vorher musst du, Achtung, jetzt wird es etwas brutal, vorher musst du eigenhändig 100 Philister töten.« Die Philister, das waren die Feinde von König Saul. Und die waren ganz schön stark, die machten Saul und auch David das Leben ziemlich schwer. Und das war genau der Plan von Saul. Sein Plan war, wenn David jetzt loszieht und eigenhändig diese 100 Philister umbringt, also wirklich selber und nicht nur seinen Soldaten befiehlt, dass sie es für ihn tun sollen, wenn er das tut, dann ist bestimmt mindestens ein Philister dabei, der stärker ist als David und der ihn selber umbringt. Und dann bin ich ihn los. Ganz schön dumm von Saul. Er dachte in dem Moment gar nicht daran, dass er David ja doch brauchte, gerade um diese Philister in Schach zu halten. Aber jetzt gerade, wo es um seine Tochter ging und ums Heiraten, da war die Eifersucht größer. Und natürlich auch die Angst. Denn Saul dachte sich bestimmt, wenn David Michal heiratet und Michal ist meine Tochter und ich bin König, dann kommt als nächstes, dass er hergeht und selber König werden will. Von diesen Gedanken wussten Sauls oberste Diener natürlich nichts oder sie ahnten es nur. Sie zogen also los und sagten es David. Und der zuckte mit keiner Wimper, sondern antwortete ihnen, gut, wenn das sozusagen der Preis ist, für den ich Michal haben kann, dann mache ich das eben. Und David zog los und tötete, haltet euch fest, nicht 100, sondern sogar 200 Philister. Eigenhändig. Wer weiß, warum er das getan hat, gleich doppelt so viele zu töten. Vielleicht hatte er da selber auch ein bisschen zu viel Ehrgeiz. Vielleicht wollte er auf diese Weise dem König zeigen, was du von mir forderst, ist für mich gar kein Problem, das schaffe ich mit links und noch mehr, so stark bin ich nämlich. Tja, und dann, als David das getan hatte, da konnte König Saul nicht anders und musste seine Tochter Michal David zur Frau geben. Und die freute sich natürlich sehr. Und David freute sich auch, denn beide hatten einander sehr lieb. Und diese Liebe machte David fast noch stärker als vorher, so dass er viele Kämpfe gegen die Philister gewann. Eigentlich hätte Saul deswegen ja froh sein können, war er aber nicht, sondern es wurmte und ärgerte ihn immer mehr, dass David so stark war, stärker als er, und sein Hass auf ihn wurde größer und größer. So, jetzt muss ich euch noch etwas erzählen. Saul brauchte David nämlich nicht nur zum Kämpfen, er brauchte ihn auch für noch etwas ganz anderes. Ihr wisst ja schon, dass Saul eigentlich nicht nur wütend auf David war, sondern zugleich auch traurig. Traurig, dass er, Saul, alt und immer älter und schwach und immer schwächer wurde. Manchmal war Saul so traurig, dass er ganz in seiner Traurigkeit versank, als ob seine Traurigkeit ihn einwickelte wie ein dickes, starkes Tuch. Also, wenn Saul heute leben würde, dann würde man das Depression nennen, glaube ich. Nur eines konnte Saul trösten, wenn er mit seiner Traurigkeit gerade wieder so übel dran war, nämlich Musik. Musik, vor allem, wenn sie von einer Harfe gespielt wurde, fand Saul unglaublich schön, so richtig beruhigend. Na, und was meint ihr, wer wunderschön Harfe spielen konnte? Genau, David. Er war sozusagen ein Multitalent, konnte nicht nur gut kämpfen, sondern auch gut Musik machen, so etwas soll's geben. Man sagt, dass David sogar dichten und Lieder schreiben konnte. Ja, und eines Tages, da saß David wieder bei Saul und spielte ihm etwas auf der Harfe vor, und Saul saß auf seinem Thron und seine Hand umklammerte seinen Spieß, als ob er sich an ihm festhalten wollte oder als ob er sich an seiner Macht festhalten wollte, solange er sie noch hatte. Ein Spieß, das ist so eine Art Speer. Und da, als er so saß mit dem Spieß in der Hand und David beim Spielen zuhörte, da packte es ihn auf einmal und er war gar nicht mehr traurig, sondern nur noch voller Wut. So schnell ging das wirklich wie ein Blitz, auf einmal nicht mehr Traurigkeit, sondern blanke Wut, Wut auf David. Und Saul nahm seinen Spieß, an dem er sich festgehalten hatte, hob ihn in die Luft, zielte und schleuderte ihn dann auf David. Er wollte ihn töten, er wollte ihn mit dem Spieß an die Wand spießen. So was Ekelhaftes, aber ehrlich, das steht so in der Bibel. Und David, der hatte ja nur seine Harfe in den Fingern und gar keine Waffe. Und seine Harfe jetzt auf Saul zu schmeißen, das wäre ja ziemlich unsinnig gewesen. Also sprang David zum Glück gerade noch rechtzeitig auf und wich vor dem Spieß aus. Und der Spieß donnerte in die Wand, aber zum Glück ohne David dran. Nur die Wand war kaputt. Aber da war Saul ja selber dran schuld. David war wirklich sehr geistesgegenwärtig gewesen, hatte blitzschnell begriffen, was Saul mit ihm vorhatte. Und auch jetzt zögerte er nicht, sondern rannte so schnell er konnte aus dem Palast. Nur weg hier, dachte er, hier bin ich ja meines Lebens nicht sicher. Und er rannte natürlich zu Michal. Mitten durch die Dunkelheit rannte er zu ihr, denn es war inzwischen schon spät am Abend. Ganz kurz erzählte er Michal, was geschehen war, und die machte sich große Sorgen. Aber gleichzeitig war sie auch sehr traurig, denn, das könnt ihr euch ja vorstellen, sie hatte David zwar sehr lieb, aber ihr eigener Vater Saul war ihr natürlich auch nicht egal. Und sie litt sehr darunter, dass Saul so böse auf David war. Da hörten die beiden auf einmal Schritte, die auf ihr Haus zukamen, viele Schritte. »Wer mag das wohl sein?« flüsterte Michal ängstlich. David schlich sich zu einem Fenster und spähte hinaus. »Wachen«, sagte er, »königliche Wachen. Saul, dein Vater, hat unser Haus umstellen lassen. Jetzt trauen sie sich nicht hinein, weil es dunkel ist und ich ihnen auflauern könnte. Aber morgen, wenn es wieder Tag ist, da kommen sie bestimmt hinein und wollen mich töten. »Was sollen wir nur machen?« jammerte Michal. Aber dann jammerte sie auf einmal nicht mehr, denn sie war auch eine kluge Frau. Darum hatte David sie ja auch so lieb. »David«, sagte Michal, »mir wäre es zwar lieber, wenn du hier bei mir bleiben könntest, dann wüsste ich wenigstens, wo du bist und wie es dir geht, aber ich muss einsehen, dass das zu gefährlich ist für dich. Wenn du über Nacht hier bleibst, bist du morgen ein toter Mann, das kann ich dir garantieren. So stark wie du bist, aber die da draußen, die sind einfach in der Überzahl.« »Hast du eine Idee?« fragte David. »Mir kommt gerade eine«, gab Michal zur Antwort. »Die Wachtposten haben zwar unser Haus umstellt, aber hinten, wo unser Garten ist, da steht keiner. Denn unser Garten hat zum Glück hohe Mauern. Es ist zwar etwas gefährlich, aber es ist ja dunkel. Wenn wir leise sind, dann passiert dir nichts. Ich nehme ein starkes Seil, eines, das unsere Knechte manchmal brauchen, um die Kühe in den Stall zu führen. Das hält auch dich aus. Damit lasse ich dich aus dem Fenster klettern.« Michal wollte David also sozusagen abseilen. »Du«, fragte David, »wie willst du mich denn aushalten? Ich bin doch viel zu schwer.« Aber auch da hatte Michal schon eine Idee. »Ich knote das Seil an einen Bettpfosten«, sagte sie, »mit einem ganz festen Knoten. Dann brauche ich nicht dein ganzes Gewicht in die Hand zu nehmen.« »Lass mich das machen«, sagte David, »ich kann gute Knoten binden, gute, starke Knoten.« Und er nahm das Seil, das Michal ihm brachte, und band es an dem Bettpfosten fest, ganz leise natürlich. Und dann stieg er, genauso leise, auf die Fensterbank oder Fenstersims hieß das damals wohl. Michal hielt das Seil gut fest, David schaute, dass seine Füße immer die Hauswand berührten, ohne zu sehr dagegen zu schlagen, und, so vorsichtig wie er nur konnte, stieg er an dem Seil in den Garten hinab. Leise kletterte er auf einen Baum, der an der Gartenmauer stand, hielt sich an den Ästen fest, die auf der anderen Seite herunterhingen, hangelte sich etwas daran entlang, sprang das letzte Stück, zum Glück wusste er, dass der Boden unter ihm weich war, und war frei. So schnell er konnte, rannte er los, bloß weg von den Wachen. Er wusste, wohin er rennen konnte. Es gab einen Menschen, bei dem er sicher war, dass er ihm auf jeden Fall vertrauen konnte. Dieser Mensch hieß Samuel und war schon ein alter Mann. Zu dem rannte David jetzt, mitten durch die Nacht. Inzwischen aber stand Michal alleine in dem Zimmer, von dem aus sie David aus dem Fenster hatte entkommen lassen, und überlegte. »Und ich«, fragte sie sich, »was mache ich jetzt? Was soll ich tun, wenn morgen die Wachen zu mir in die Wohnung kommen?« Zum Glück hatte sie wieder eine Idee. »Ich weiß, was ich mache«, sagte sie zu sich. »Schlafen kann ich ohnehin nicht mehr, dafür bin ich viel zu aufgeregt. Da kann ich genauso gut etwas anderes machen. Etwas, was David hilft und mir hoffentlich auch.« Sie nahm ein Götzenbild. »Was soll denn das sein?«, fragt ihr sicher. »Ein Götzenbild?« Das war so eine Figur aus Ton, ähnlich wie eine Puppe, aber eine große. Und eben aus Ton, also gar nicht beweglich. Diese Figur sollte einen Gott darstellen. Einen, an den ein paar Leute in dieser Gegend noch glaubten. Michal selber glaubte nicht mehr an diesen Gott, vor allem nachdem sie David kennengelernt hatte, der ihm von seinem Gott erzählte, der viel größer war als alle anderen Götter und der gar nicht wollte, dass man sich ein Bild von ihm machte. Sie hatte aber dieses Götzenbild nicht weggeworfen, zum einen, weil sie es ganz schön fand und zum anderen, weil sie dachte, na ja, Ich behalte es mal, vielleicht gibt es diesen Gott ja doch, man kann ja nie wissen bei Göttern, und wenn ja, dann sieht er es sicher nicht so gerne, wenn ich sein Bild wegwerfe. Also nochmal kein gemaltes Bild, sondern eben so eine Figur. Diese Figur nahm Michael jetzt und legte sie in Davids Bett. Sie überdeckte das Ganze mit einem von Davids Kleidern und legte noch die Decke darüber, so dass nur noch der Kopf rausguckte. Dann nahm sie ein paar Ziegenhaare, aus denen sie eigentlich einen Faden hatte spinnen wollen, die lagen in ihrem Handarbeitskorb. Zum Glück wusste sie genau, wo der stand, denn es war ja noch immer stockdunkel, sie durfte ja kein Licht anmachen. Diese Ziegenhaare band und flocht sie etwas zusammen, so dass es fast wie eine Art Perücke aussah. Dann legte sie sie dem Götzenbild auf den Kopf. Das sollten die Haare sein, Davids Haare. Michael trat einen Schritt zurück und betrachtete zufrieden ihr Werk. »Sieht doch ganz nach David aus«, dachte sie, und musste sogar ein bisschen lächeln. Und als am Morgen Boten von König Saul kamen, die David holen wollten, denn Saul hatte inzwischen seinen Plan aufgegeben, mit allen Wachen zusammen das Haus zu erstürmen, das hätte zu viel Aufsehen erregt, da sagte Michael ganz unschuldig, »Tut mir leid, David ist krank. Der liegt fest im Bett, der kann unmöglich mit euch kommen, der ist viel zu schwach dazu.« Die Boten kehrten um und sagten es Saul. »Der trickst mich aus«, dachte Saul sofort, »dieser miese Betrüger, der trickst mich aus, der ist in Wirklichkeit gar nicht krank.« Und er sandte andere Boten, diesmal noch mehr, und sagte zu ihnen, »wenn es nötig ist und David wirklich nicht aufstehen kann, dann bringt ihn her mit seinem ganzen Bett, damit er getötet werde.« Also, das war ja nun auch nicht so schlau von Saul. Stellt euch das mal vor, die Boten hätten das wirklich getan und das Bett von David mit David drin durch die Straßen zu Saul getragen. Da hätten die Leute bestimmt ganz schön komisch geguckt. Aber es lag ja eben gar nicht David drin, sondern dieses Götzenbild, das nur so aussah wie David. Die Boten kamen zu Michael, gingen ins Schlafzimmer, ja, und da bemerkten sie natürlich den Schwindel. Kein David da, nur ein Götzenbild. Was sollten sie jetzt machen? Wenn sie mit leeren Händen zu Saul zurückkehren würden, wer weiß, wie zornig er dann werden würde und was ihnen dann blühte. »Dann komm du eben mit«, sagten sie zu Michael. »Dann bist du jetzt eben unsere Gefangene.« »O je!« Zum Glück fesselten sie Michael nicht, sie ging freiwillig mit. Auf dem Weg überlegte sie fieberhaft. Was sollte sie Saul nur sagen? Wie konnte sie David schützen, aber sich selber auch? Sie überlegte und überlegte, und rechtzeitig bevor sie Sauls Palast betraten, war ihre Idee fertig in ihrem Kopf. »Warum hast du das gemacht?«, fragte Saul seine Tochter, als sie vor ihm stand. »Warum hast du mich betrogen? Mich, deinen eigenen Vater? Warum hast du meinen Feind entrinnen lassen? Denn David ist nicht mehr mein Freund, sondern mein Feind.« »Ach, Vater«, sagte Michael, »weißt du, ich konnte nicht anders. David hat zu mir gesagt, wenn du mich nicht gehen lässt, dann töte ich dich.« Das stimmte natürlich nicht. Das hätte David niemals gesagt. Aber für Michael war es eben eine Notlüge, eine, mit der sie sich und David schützen wollte. Und Saul hatte so viel Töten im Kopf, dass er Michael sogar glaubte. »Das kann ich mir vorstellen«, sagte er grimmig, »das ist David absolut zuzutrauen. Ich war ja immer dagegen, dass du ihn heiratest«, sagte er noch. Aber dann ließ er Michael gehen. Und Michael ging heim, und in ihrem Kopf war natürlich nur ein Gedanke: Hoffentlich kommt David bald wieder. Und dachte sie noch: Ein Glück, wenigstens habe ich ihn nicht verraten. So, Kinder, das war meine Geschichte für heute. Diesmal war es ganz schön spannend im Bibelwald. Bilder zu der Geschichte könntet ihr jetzt jede Menge malen. Die Wachen um Davids und Michaels Haus zum Beispiel. Oder wie David an dem Seil herunterklettert. Oder vorher, wie Saul den Spieß auf David werfen will und David Harfe spielt. Falls ihr ein Instrument spielt, könntet ihr natürlich auch versuchen, eine beruhigende Melodie zu spielen, so eine, die Traurige tröstet. Oder ihr versucht mal, so einen ganz festen Knoten zu binden, einen, den man garantiert nicht aufkriegt. Euch fällt schon etwas ein. Ideen gibt es genug. Für heute sage ich euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's alle gut.